Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ganz herzlich willkommen bei Plus 1. Es ist mir wie immer ein inneres Blumensammeln, Sie alle hier vollzählig begrüßen zu dürfen. Bin ich allein? Nein. Ich habe einen Lieblingsgast dabei. Sein Name ist Sascha Wolters. Sascha, du bist ein Freund der Familie.
Genau, wir kennen uns über deinen...
Über meinen Ehemann.
Ehemann.
Aber seine Freunde sind auch meine Freunde.
Das habe ich gemerkt, ja.
Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist Literaturwissenschaftler. Über Literatur im weiteren Sinne werden wir auch noch sprechen. Aber ich würde mich gerne mal kurz an unsere letzte Begegnung erinnern, damit die Leute vielleicht ein Gefühl für dich bekommen können. Das war im Berghain, in der Panoramabar. Du wurdest von einem Türsteher abgetastet, der einfach keinen Grund finden konnte, um dich nicht reinzulassen, weil er aber irgendwie seinem harten Image und dem von seinem Job gerecht werden musste, hat er dann beim Abtasten einen goldenen Satz zu dir gesagt. Und wie hieß dieser Satz?
Kannst du bitte nicht so stark atmen?
Und das finde ich wirklich total schräg. Also, weißt du, man kann ja sagen, kannst du bitte das Messer hier lassen? Oder kannst du bitte hier so betrunken, wie du bist, können wir dich nicht reinlassen. Aber kannst du bitte nicht so stark atmen? Ist eine ziemliche Frechheit eigentlich.
Hatte so das Gefühl, sie müssen noch irgendwas finden, was sie jetzt bemängeln können.
Ja, und sei es das Atmen. Ja, über das Feiern und sein Ablaufdatum möchte ich tatsächlich gleich auch noch ein bisschen mit dir sprechen. Ihnen sei mitgeteilt, dass es auch in dieser Ausgabe von Plus 1 wieder eine Geschichte geben wird, für die wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Es ist die Geschichte von Stefanie und ihrem Mutterglück über Umwege. Als ihr Kind zur Welt kam, da war es nämlich erstmal überhaupt nicht so, wie man das immer in der Windel- und Breichenreklame kennt.
Plötzlich innerhalb weniger Sekunden war die Welt um mich herum eine völlig andere. Also die war finster und hoffnungslos. Ich hatte Angst vor dieser Dunkelheit in mir. Also dieses absolute Loch, in das ich so wirklich so reinfiel. Und wo ich das Gefühl hatte, da komme ich nie mehr raus. Es war wirklich ein schrecklicher Moment. Also ich habe da wirklich Angst bekommen.
Plus 1. Die Antwort.
Ja, ich begrüße Julia Hamann in der Leitung. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Julia, ich würde dir gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ein befreundetes Paar, das die meiste Zeit auf Mallorca lebt, hat kürzlich eine Erfahrung gemacht, die, glaube ich, insgesamt ein bisschen anstrengend war. Und zwar gab es ja dort auch einen Lockdown, so wie in anderen Ländern auch, so wie auch bei uns. Und die zwei hatten, gerade als es mit dem Lockdown losging, Besuch von einem Ehepaar mit Kind. Und es hieß, keiner bewegt sich, alle bleiben, wo sie sind. Und die fanden sich in einer Situation, dass sie, da kannst du wirklich einen Spielfilm drüber machen, 6 Wochen zusammen mit diesem Paar in einem Haus waren und wirklich nur zum Einkaufen raus durften. Die wurden überall kontrolliert. Es ging wirklich nicht, die kamen nicht weg. Das gab natürlich sehr viel Reibung. Und das wäre jetzt die Extended Version von zusammen mit einem anderen Paar oder einer anderen Familie in Urlaub zu fahren. Aber auch da gibt es natürlich ein paar Stolpersteinchen, über die man sich vielleicht vorher im Klaren sein sollte. Deswegen an dich die Frage, gemeinsamer Urlaub mit einer befreundeten Familie, ist es eine gute Idee oder unter Umständen der erste Schritt ja zum Ende dieser Freundschaft?
Also ich bin mehrfach mit meinen Geschwistern in Urlaub gefahren und deren Familien und auch da gibt es Knatsch. Also ob man mit denen befreundet ist oder nicht, das ist, glaube ich, irrelevant, sondern was deutlich wird im Urlaub ist, dass man in Familien so ganz klare, aber nicht kommunizierte Absprachen hat, wie zum Beispiel ein Tagesablauf funktioniert. Das gibt es ja in WGs oder in Paarbeziehungen, wo man eben zusammen lebt auch. Das heißt, wer frühstückt wann, wer steht wann auf, wie wird sich das Badezimmer geteilt? All das sind Dinge, die Menschen, die immer zusammenleben, dauernd verhandeln, sich dauernd drüber streiten. Aber
sie kennen diese Regeln weil sie ja danach leben.
Genau, sie kennen die eben und Freundschaften kennen die natürlich nicht und befreundete Familien oder Paare kennen die nicht. Und ich glaube, das ist wirklich ein Clash von Alltagsroutinen oder auch von, auch im Urlaub haben wir ja Routinen, ne? Eher am Strand liegen, eher rumlaufen, Kulturprogramm oder Kaffee trinken. All das, wenn man das vorher kommunizieren würde und oder vorher schon mal gemeinsam in Urlaub war, dann nähert man sich ja an, dann kennt man sich, dann weiß man, wie die andere Gruppe oder das andere Paar tickt, aber wenn man das zum ersten Mal macht, gefährlich. Und im spanischen Lockdown katastrophal.
Ja, man könnte quasi sagen, der erste gemeinsame Urlaub ist so eine Art Generalprobe. Wenn die schief geht, kommt das Stück nie zur Aufführung. Vielleicht? Dass man vielleicht, das dann schon mal ausprobiert hat?
Also ich denke, es ist so, wenn man muss ja auch nicht mit allen in Urlaub fahren können. Ne? Also ich kann auch nicht mit allen in Urlaub fahren, aber ich habe eine Freundin, mit der kann ich das gut. Und zwar, weil wir das seit Jahren machen und total ähnliche Routinen für diesen gemeinsamen Urlaub haben. In anderen Urlauben machen wir andere Dinge mit anderen Leuten. Und ich glaube, das muss man ja nicht jeder Freundschaft zumuten. Man kann das ausprobieren. Aber ich denke, was man für sich selbst klar haben sollte und am besten auch kommuniziert für alle Beteiligten, die da in Urlaub fahren, ist, das wird jetzt nicht so, wie wenn wir uns sonntags nachmittags im Park treffen oder wenn wir mal zusammen auf dem Spielplatz sind, ja, sondern das ist was ganz anderes. Und ja, da muss man dann vielleicht sich vornehmen, für 2 Wochen zu denken, so wie du spülst, finde ich eine absolute hygienische Frechheit. Aber das halte ich jetzt aus.
Tatsächlich hast du jetzt ja eher die soften Probleme angesprochen, über die man da stolpern kann. Im spanischen Lockdown, du kannst es dir vorstellen, fingen die dann an, sich gegenseitig ihre Kinder zu erziehen. Und das ist wirklich, deswegen habe ich Spielfilm gesagt, also das muss wirklich total abgegangen sein dort. Wenn man sowas ahnt, sollte man es ja vielleicht auch lassen. Oder glaubst du, ein Urlaub bietet insgesamt genügend Lockerheit, als dass man mal so einen Hinweis geben kann, du, was du da mit deiner Tochter machst, das würde ich gerne anders machen.
Ich glaube, also ich persönlich fände das jetzt immer schrecklich. Ich glaube, entweder kann man mit dem Kind direkt sprechen und sagen, du, das nervt mich, mach das nicht.
Ja.
Oder man hält es halt aus. Aber anderen ungefragt Hinweise und Ratschläge zu geben, halte ich insgesamt für ein relativ schlechtes freundschaftliches Dings. Also ja, das sollte man aushalten können, wenn man um Rat gefragt wird, dann gerne. Und wenn es ganz dramatisch wird, dann kann man auch mal sagen, du, weiß nicht, der Typ ist ein totales Arschloch, bitte trenn dich von dem oder sowas. Aber
ja, aber solche Sachen passieren. Das sind ja genau die Sachen, die dann passieren. Und unter Umständen ist es auch ein Brandbeschleuniger, ja? Also wenn denn deine Freundin sieht, wie mies dein Mann mit dir umgeht, dass sie dir dann so ins Gewissen reden kann und sagen kann, das ist nicht der richtige Schätzchen.
Genau, und das ist ja auch total wichtig. Und deswegen brauchen wir auch Freundschaften als Korrektiv, ne, für Dinge, die uns viel zu vertraut sind und viel zu nah sind oder wo wir ganz viele Ängste haben, aber vielleicht nicht im Urlaub.
Und genau, man sollte vielleicht die Freundschaft nicht dahingehend überschätzen, dass man denkt, eine Freundschaft ist so gut, die hält auch einen Urlaub aus. Gerade als du das mit den Kindern gesagt hast, fiel mir ein, dass ich mal kurz davor war, einen Urlaub abzubrechen. Bei folgender Szene, eins meiner Kinder saß am Abendbrotstisch und sagte wirklich mit ausgesuchter Freundlichkeit, darf ich das letzte Mozzarella-Bällchen? Und daraufhin sagte die Freundin, mit der ich in Urlaub gefahren bin, nein, du hast den Appenzeller noch nicht probiert. Und da war ich so, oh weia, das hätte ich niemals zulassen dürfen, dass wir jetzt hier zusammen im Ausland um einen Tisch sitzen.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht kann man dann auch einfach mal die Freundin ein bisschen auslachen. Ich bin ja auch für Beschämung als Strafe und Versuch der Disziplinierung insofern.
Beschämung als Strafe, darüber sollten wir unbedingt beim nächsten Mal reden, Julia. Das ist ein wunderbares Thema. Ich danke dir, dass du hier warst.
Ich danke.
Bis zum nächsten
Mal. Schönen Tag noch.
Ciao.
Tschüss. Bis bald.
Sie hören Plus Eins, wie immer mit einem Lieblingsgast. Treffen sich eine Hochschwangere und ein Literaturwissenschaftler im Berghain oder vielmehr in einer Panoramabar. Beide würde man dort nicht vermuten, aber nur, wenn man einen oberflächlichen Blick drauf wirft. Ja, natürlich waren das wir zwei Süßen. Mein Mann hat dort aufgelegt, hat da Musik gemacht. Das war der Grund, warum wir da waren. Und ich wurde natürlich ein bisschen komisch angeguckt jetzt in diesem Laden mit so einer riesen Kugel. Wie geht's dir, wenn du in Clubs bist, wo viele Leute so 20 und total hip sind? Wie wirst du da angeguckt oder wirst du da gar nicht angeguckt?
Ich tanze schon lange nicht mehr und ich bin, wenn ich in der ich tanze selten, aber wenn ich in der Panorama bin, dann gucke ich mir eigentlich eher Leute an. Aber
na, pass auf, ich frage deswegen, weil vor ein paar Wochen ging ein Fall durch die Presse von einem Typen, der ist nicht in einen Club reingekommen. Er war schon 44, sah offenbar auch so aus. Und er ist dann vor Gericht gegangen und zwar in die zweite Instanz. Also ihm war das wirklich wichtig, sein Recht da durchzusetzen. Und mir gingen so viele Sachen durch den Kopf, als ich das gelesen habe. Jetzt mal völlig abgesehen von dieser Altersdiskriminierung. dachte ich so, wenn dieser Typ jetzt gerade erst zum ersten Mal vielleicht Geschmack daran gefunden hat, in den Club zu gehen, ja, und dann sagt ihm einer, du bist 44, du kannst hier nicht mehr mitmachen, dann hat er ja was verpasst. Also dann fehlt ihm ja was, eine Erfahrung.
Das ist aber sehr mütterlich gedacht, oder?
Hab ich mütterliche Gefühle für einen 44-Jährigen, den ich nicht kenne? Nein. Ist das mütterlich gedacht?
Also ich habe das auch gelesen und es ist ja tatsächlich so, dass er jetzt in der zweiten Instanz verloren hat und die Richterin sich da auch Mühe gegeben hat, das zu begründen, dass er also kein Recht darauf habe, in diesen Club zu kommen, sowieso nicht. Aber er wurde ja, also die Klage wegen Altersdiskriminierung wurde sozusagen abgewiesen, weil die jungen Leute ein Recht haben, unter sich zu sein.
Und gehst du da mit? Ich finde das total absurd.
Ich glaube, ich würde halt sowieso nicht in einen Club gehen, in den
der dich nicht haben will.
Vor dem Türsteher steht, der den Leuten eine Begründung dafür gibt, warum sie nicht reinkommen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, das war ja kein Club. Also ich kenne mich in München nicht aus, aber das war irgendwie so ein Isar-Kommerz-Festival.
Okay, das war jetzt, du meinst ja, den Vergleich kann man auch nicht so richtig anstellen.
Ja.
Mir fällt gerade ein, dass ich auch mal, allerdings nicht in der Panorama-Bar, sondern irgendein anderer Berliner Club, Tresor oder so, mit einem Freund stand, der auch schon ein paar Jahre älter ist als ich. Und da hat original der Türsteher die Augen gerollt und gesagt, boah, jetzt kommen sie schon zum Sterben hierher. Hat ihn dann aber durchgewunken. Also hat ihm noch kurz eine mitgegeben, alter Mann, ja. Aber hat ihn dann reingewunken und da dachte ich so, ja, dass man diese, wenn man diese raue Art und Weise an den Tag legt und der andere damit auch umgehen kann, dass es dann ja im Grunde genommen auch ein Einvernehmen gibt da an der Tür. Aber ich frage mich sowieso, also wer will denn entscheiden, wer wann mit wem feiert, weißt du? Also ich als Hochschwangere war da auch nicht richtig, weil man hätte sagen können, Mann, diese schlechte Luft und die laute Musik ist nicht gut fürs Baby und... Und vielleicht du mit deinen edlen Hemden warst vielleicht auch nicht jemand, den man da so vermuten würde.
Moment, du stellst mich jetzt ein bisschen komisch da. Also man muss.
Bei edlen Hemden gehst du nicht mit, nein?
Ja, man muss ja auch sagen, ich habe eine ganz lange Geschichte mit dem Nachtleben.
Ja, du warst auch mal, du hast mal das Booking gemacht für den Picknickclub, ne?
Ja, ich habe für verschiedene Clubs Booking gemacht.
Und war ich übrigens sehr gerne. Hast du gute Arbeit geleistet.
Dankeschön. Ja, ich habe auch. Übrigens auch eine eigene Radiosendung beim kleinen freien Künstlerradio in Berlin.
Wie sind wir denn da jetzt hingekommen?
Weil das zunächst die Radiosendung aus meinen Clubnächten ergeben hat. Und mittlerweile mache ich die Sendung nur über sogenannte zeitgenössische Musik, was natürlich viel besser zu meinen Händen passt.
Also dann fassen wir folgendermaßen zusammen. Wer so eine lange Club-Erfahrung und Expertise hat wie du, sollte immer und überall reingelassen werden. Und wenn man ein eitler Fatzke ist mit einer 20-jährigen Freundin, dann wird man zu Recht an der Tür abgelehnt.
Gefällt mir nicht.
Nein.
Also ich habe nicht gesagt, dass ich überall rein.
Nein, aber nein, das habe ich jetzt über dich gesagt. Expertise und so ein Clubleben, du kennst es einfach. Du liebst es.
Ja, nicht mehr.
Nein.
Ja, das ist ja die andere Frage. Du wolltest ja gerne anscheinend über Alter und Klappen reden und Nachtleben. Und das ist natürlich schon so, dass man geht weniger aus.
Ja. Und, aber dann eben gezielter, das ist es ja. Dann gehst du gezielt, dann suchst du dir zwei Monate lang aus, wo du hin willst und dann gehst du da hin und dann kommst du da nicht rein. Warum darf das jemand anders entscheiden, weißt du?
Das ist...
müßig zu diskutieren, ich weiß. Das entscheidet der Türsteher. Aber idealerweise nicht nach Alter. Können wir uns darauf wenigstens einigen?
Ja, ich komme immer rein, weil ich sage, ich suche meine Tochter. Funktioniert immer.
Ich hatte in der letzten Nacht einen merkwürdigen, langen, schmerzhaften und düsteren Traum, der irgendwie, habe ich das Gefühl, mit unserer langen Geschichte heute verbunden zu sein scheint. Und zwar träumte mir, ich war auf einmal 13-fache Mutter. Die drei Kinder, die ich schon habe, die gab es auch. Die beiden Großen waren aus dem Haus. Meine Tochter, die ist jetzt 3, der habe ich immer probiert zu erklären, warum sie jetzt noch 10 Säuglingsgeschwister hat. Und nichts funktionierte mehr in meinem Leben. Alles war mir zu viel. Ich konnte diese kleinen Kinder nicht versorgen. Ich konnte irgendwie niemandem gerecht werden. Und auch das Fernsehen wurde auf mich aufmerksam. Ich musste Interviews geben. Ich hatte 4 Babys im Arm. Es war wahnsinnig unangenehm. Stefanie Dittebrand ist uns zugeschaltet. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich, Caro.
Deine Geschichte ist ja auch eine, die, sagen wir mal, also eigentlich hättest du Mutterglück haben müssen, aber es kam nach der Geburt deines Kindes dann doch ja ein bisschen anders. Oder worum geht's in deiner Geschichte?
Ja, es geht in der Geschichte darüber, wie ich gelernt habe, die schwerste Krise in meinem Leben zu überwinden. Und zwar beginnt sie in einem Moment, der eigentlich einer der schönsten meines Lebens hätte werden sollen, nämlich die Geburt meiner Tochter. Als ich 2005 schwanger geworden bin, waren mein Mann und ich noch nicht lange zusammen. Ich hatte damals gerade mein Volontariat beendet und meine freiberufliche Tätigkeit als Journalistin in Angriff genommen. Ich wollte auf jeden Fall gerne irgendwann Kinder haben und daher habe ich mich nach der ersten Schrecksekunde sehr über die Schwangerschaft gefreut. Mein Mann freute sich auch. Ja, unsere Tochter kam dann im März 2006 zur Welt. Die Geburt verlief problemlos. Ich lag eine Nacht in den Wehen und dann war Maya gegen Mittag innerhalb von 20 Minuten da. Ja, und dann war dieser Moment, der so anders war, als ich ihn mir so lange vorgestellt habe. Da lag dieses zappelnde Kind mit weit aufgerissenen Augen so auf meinem Bauch. Und das Erste, was ich gefühlt habe, war gar kein Glück und keine Freude, sondern eher ein Gefühl von Schreck darüber, wie kalt sich die Haut meiner Tochter angefühlt hat. Und ich war froh, als man mir Maya relativ schnell wieder aus den Arm nahm, damit der Kinderarzt sie untersuchen konnte. Und die Maya musste dann tatsächlich auch die erste Nacht vorsorglich auf der Kinderstation verbringen. Ja, das ist jetzt 14 Jahre her und hat mich schon nachhaltig geprägt. Und die Geschichte, die ich heute erzähle, ist eine Geschichte über Erwartungen an Mutterschaft, die ich nicht erfüllen konnte, über Kontrollverlust und eine Phase in meinem Leben, von der ich dachte, ich überlebe sie nicht und es dann doch geschafft habe.
Du hast gesagt, dein Kind musste die erste Nacht noch im Krankenhaus, also auf der Station verbringen und dann nicht bei dir. Warum? Was war mit ihr nicht in Ordnung?
Ja, eben weil man Verdacht hatte, irgendwie stimmt was mit der Temperatur nicht. Sie hat sich eben sehr, sehr kalt angefühlt, aber anscheinend war es nur der Stress durch die Geburt und der Schock. Ja, also es war auf jeden Fall dann alles in Ordnung. Da waren wir natürlich sehr glücklich dann am nächsten Tag.
Und es hat sich überhaupt nicht nach dem schönsten Moment in deinem Leben angefühlt.
Nein.
Was glaubst du, wieso?
Ach, ich weiß nicht. Also, ja, ich habe mir wirklich diesen Moment so lange ausgemalt und habe mich so gefreut darauf, wie meine Tochter wohl aussieht. Und es war wirklich so, ich habe das wie im Nebel erlebt. Also, es war wirklich, keine Ahnung, warum, irgendwie so eine, vielleicht auch eine Überforderung. Also, auf jeden Fall war da kein Gefühl von Freude, von Glück. Ich habe das aber auch nicht in Frage gestellt, dass die ganze Situation der Geburt, ne, das ist auch so eine Stresssituation irgendwie und dann da denkst du jetzt auch nicht drüber nach erstmal und ich war dann nur froh, wo ich dann irgendwann wieder so in meinem Zimmer war und die Geburt war hinter mir. Ja, also das war erstmal so das Wichtige für mich.
Ja, wie hat sich denn dein Mann dazu verhalten? Also wie ging es ihm denn damit?
Also mein Mann und ich, wir hatten ja auf der Wochenbettstation Familienzimmer gebucht, einfach, dass wir die erste Zeit zu dritt verbringen konnten, ganz ungestört. Und mein Mann, der war total begeistert natürlich, ne, dass er Vater geworden ist, der war halt dann auch immer an meiner Seite. Und als die Maya dann am nächsten Tag zu uns ins Zimmer kam, ne, waren wir natürlich alle hin und weg. Und also das war natürlich schon schön, ne, irgendwie. Wobei, ich glaube, seine Freude größer war als meine irgendwie. Ich war immer noch so ein bisschen erschöpft von der Geburt.
Wie ist es denn dann, als ihr nach Hause gekommen seid, für euch zu dritt in der Wohnung gewesen? Du, dein Baby und dein Mann?
Ja, also die erste Zeit so als neue Familie Mit Säugling, das war schon anstrengend, aber ich glaube, das ja, ist auch ganz normal. Ne? Die Nächte waren kurz, war erschöpft und ja, ich hatte dann auch Heulattacken schon ne, so zwischendurch, aber eigentlich dachte man auch, das sei alles normal in der ersten Zeit nach der Geburt. Das ist ja auch schon so eine Ausnahmesituation. Ja,
meiner Frau ging es nicht gut, wobei ich das zuerst natürlich darauf zurückgeführt habe, dass sie einfach nur erschöpft war und ja, von sich von der Geburt einfach erholen mussten von dem ganzen Stress auf der Station und habe mir da nichts weiter bei gedacht. Ich habe halt versucht zu entlasten, wo es ging.
Das war dein Mann, den wir gerade gehört haben. Hat denn dein Kind ganz gut geschlafen? Das ist ja immer so die Frage, die man sich stellt. Mein erstes schlief zum Beispiel gar nicht, mein zweites schlief unentwegt und mein drittes Kind pendelte sich so in der Mitte ein. Wo würdest du sagen, war jetzt deine Tochter?
Ja, also meine Tochter, die ist schon ein paar Mal in der Nacht aufgewacht und irgendwie, also das hat mich dann schon angestrengt. Also auf jeden Fall.
Ja.
Immer so 2 bis 3 Mal. Ne? Und also mein Mann war auch total toll, der hat mir dann auch immer manchmal so eine Schicht abgenommen. Also ich habe selber nicht gestillt. Wir haben dann quasi so ein, also sie hat ein Fläschchen bekommen und es war natürlich auch für mich dann wiederum durchaus entlastend. Also zumindest auch so in der ersten Zeit, wo es dann noch einigermaßen ging, so vom Zustand. Ja, aber wie gesagt, also die Nächte waren schon sehr lebhaft.
Genau, und ist das vielleicht auch dann so ein bisschen, könnte das der Grund sein dafür, dass es dir so schlecht ging, dass man immer so denkt, ich weiß ja gar nicht, wenn ich jetzt die Augen schließe, wie lange ich dann überhaupt schlafen kann. Kann ich mich auf einen Traum einlassen? Werde ich überhaupt die Tiefschlafphase erreichen? Also so eine Frage stellt man sich ja dann.
Ja, ja, schon. Also dieser gestörte Schlafrhythmus, das war schon also etwas, was mich so innerlich auch aus dem Gleichgewicht gebracht hat, definitiv.
Und also dann das Kind war dann da. Ihr habt natürlich sicherlich auch zwischendurch Glück empfunden, habt euch wahrscheinlich auch gefreut. Aber was war der Moment, wo du merktest, okay, das ist jetzt, also diese Verwirrung und diese starken Gefühle sind etwas mehr, als das wahrscheinlich sein sollte?
Ja, es kam so einige Tage nach der Geburt meiner Tochter zu so einem seltsames Erlebnis. Also mein Mann und ich saßen abends im Wohnzimmer, haben uns einen Film angesehen und die Maya, die schlief in ihrem Körbchen zwischen uns auf der Couch. Ich habe mir dann ein bisschen Orangensaft eingeschenkt und ein paar Schluck getrunken. Und nach einigen Minuten wurde es mir dann plötzlich ganz komisch. Ich bin dann so automatisch aufgestanden, rübergegangen, unser Schlafzimmer, habe mich da auf den Bettrand gesetzt. Und plötzlich innerhalb weniger Sekunden war die Welt um mich herum eine völlig andere. Also die war noch finster und hoffnungslos. Ich habe dann richtig Panik bekommen. Ich wusste gar nicht, was mit mir los war. Es ging dann einige Momente, ja.
Hattest du konkret vor etwas Angst oder einfach nur so wie so ein Schwindel und so diffuse Angst, Panik?
Nein, ich hatte Angst vor dieser Dunkelheit in mir. Also dieses absolute Loch, in das ich so wirklich so reinfiel und wo ich das Gefühl hatte, da komme ich nie mehr raus. Es war wirklich ein schrecklicher Moment. Also ich habe da wirklich Angst bekommen. Ich konnte mir das auch nicht erklären.
Das klingt total schrecklich.
Ja, ich habe dann mich wieder auch beruhigt dann innerlich. Nach so ein paar Minuten war das vorbei. Ich bin dann wieder rübergegangen ins Wohnzimmer, habe mich dann in meinen Mann gesetzt, aber nichts gesagt. Also ich habe das erstmal für mich behalten, weil ich erstmal damit selber klarkommen wollte. Aber diese Zustände, die haben sich dann in den darauffolgenden Tagen, Wochen immer häufiger gezeigt. Und so, dass ich es auch nicht mehr von meinem Mann verbergen konnte.
Also ich hatte dauernde Angst, allein zu sein, dauernde Angst, dass sie krank sein könnte, irgendeine schwere Krankheit haben könnte. Sie hatte auch Angst, dass ihr bestimmte Getränke oder das Essen nicht bekommen könnte oder sogar vergiftet sein könnte, sodass sie daran sterben müsste. Das wurde immer schlimmer, sodass sie dann irgendwann auch fast nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken hat.
Kanntest du denn sowas schon vorher oder hast du solche irgendwie, also diffusen, fast wie Wahrnehmungsstörungen, sowas noch gar nie kennengelernt vorher?
Nein, also die habe ich definitiv nie so erlebt vorher. Das war für mich was ganz Neues, aber eine schreckliche Erfahrung.
Von einem auf einen anderen Moment.
Mhm.
Also faktisch könnte man sagen, so wie das Gefühl, verrückt zu werden, als ob sich gerade der Verstand so ein bisschen in den Nebel verabschiedet.
Ja, also am Anfang waren es ja nur so ganz kurze Moment, nur das hat sich dann halt auch immer stärker entwickelt. Also die Momente wurden länger und es haben sich halt auch immer mehr Symptome gezeigt, also die mir wahnsinnige Angst gemacht haben.
Und dann ist es ja sicherlich auch so gewesen, dass du hattest ja nicht nur mit dir zu kämpfen, sondern du hast ja jetzt auch Verantwortung gehabt für ein Kind und hast dich sicherlich auch deswegen mies gefühlt, weil du nicht voll und ganz da sein konntest, oder? Für dieses Kind.
Absolut. Also ich hatte auch ein permanent schlechtes Gewissen, weil ich für mein Kind immer noch nichts empfinden konnte. Also ich habe das rein mechanisch versorgt, ja. Aber ohne jedes Gefühl, für mich war es nicht mein Kind, es war ein Kind. Und ich habe mich halt wirklich schlecht in meiner Mutterrolle gefühlt, weil ich irgendwie, ja, einfach überfordert war mit der ganzen Situation, mit der Einsamkeit zu Hause. Ich habe mich nach meinem alten Leben gesehnt. Ja, ich wäre am liebsten zurück in die Redaktion, zu meinen Kollegen. Ich wollte raus eigentlich aus dieser Situation. Deswegen hatte ich auch oft so einen Gedanken, Fenster auf, Kind raus, Fenster zu. Ich weiß, es hört sich schrecklich an und deswegen habe ich mich auch wirklich oft schlecht gefühlt, dass ich überhaupt solche Gedanken hatte. Ich habe mir dann auch wirklich Vorwürfe gemacht, wie kannst du sowas denken, aber das war in dem Moment einfach so die Überforderung.
Wenn du dir das gedacht hast, war dann dein nächster Gedanke, okay, das ist viel zu schlimm, um es irgendjemandem auf der Welt zu erzählen, oder hast du gedacht, da muss ich jetzt sofort mit jemandem drüber sprechen?
Nee, also ich habe mich da nur niemandem anvertraut. Ich habe eher das Gefühl gehabt, das mit mir allein ausmachen zu müssen. Und ich habe mir dann auch nie was anmerken lassen, wenn jemand zu Besuch kam. Ich habe dann immer versucht, die glückliche Mutter zu spielen und dachte im Moment auch, das sei mir gelungen. Aber erst im Nachhinein hat mir meine Hebamme dann erzählt, dass sie schon wahrgenommen hat, dass etwas mit mir nicht stimmt.
Ja, also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich die Hausbesuche bei Frau Dietebrand relativ bald nach der Entbindung begonnen habe. Und es hat sich dann über den Verlauf der Zeit mehr und mehr gezeigt, dass sie mit dem Kind so gar nicht richtig wirklich in Kontakt kommen konnte und sie auch traurig war über das Kind. Und der Glaube, krank zu sein, wurde dann Woche für Woche immer stärker. Dass man einfach gemerkt hat, sie glaubt daran, dass sie wirklich schwer krank ist, dass sie gar keine große Beziehung zum Kind aufbauen darf, weil sie es eh nicht lang mitkriegt. Dass sie sich emotional immer mehr abgeschottet hat dem Kind gegenüber und es war immer spannend, wenn ich dann da war und ich ihr einfach versucht habe zu zeigen, wie toll doch ihre Tochter ist und was für eine süße Maus. Und dann ging für einen Moment ihr Herz auf und dann hat sie aber auch wieder zugemacht, ganz schnell.
Kannst du das so bestätigen? Weil ist das so passiert?
Ja, ich finde es interessant, wie sie das wahrgenommen hat. Also ich selber habe diese Momente ja gar nicht so empfunden, dass ich überhaupt noch irgendwie was fühlen konnte. Ich war da so wie innerlich versteinert. Aber ja, vielleicht habe ich es noch nicht wahrgenommen, vielleicht gab es diese Momente tatsächlich. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe gar keinen Bezug zu meinem Kind.
Wie ist denn eigentlich dein Kind drauf gewesen in der Zeit? Also hat die sehr viel geweint oder war die ruhig oder wie hat die sich verhalten?
Also sie war lebhaft, also sie hat eigentlich auch nicht geweint, kann ich jetzt nicht sagen. Also ja, sie war einfach temperamentvoll. Aber eigentlich hat sie auch mir immer noch einige Stunden Zeit gelassen, so von einer Füttern zum nächsten. Aber selbst diese 4 Stunden, die es ja oft auch waren, die haben mir nie so das Gefühl gegeben, jetzt habe ich mal Zeit, um runterzukommen. Ich war eigentlich permanent irgendwie so innerlich in Aufruhr. Und irgendwie war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, sie wacht immer viel zu schnell auf, was ja eigentlich gar nicht der Fall war.
Und dann bist du ja wahrscheinlich irgendwann mal auf die Suche nach den Ursachen für deinen Zustand gegangen und hast dich gefragt, warum es dir so schlecht geht, oder?
Genau, also ich habe ja dann schon täglich Panikattacken irgendwann gehabt. Dann kamen auch so ganz komische Symptome dazu. Schwindelattacken, Sehstörungen, Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen. Und klar habe ich nach einer Erklärung gesucht. Ja, Wochenbettdepression war durchaus mein Gedanken, aber ich habe das auch wieder verworfen. Ich dachte, nee, das kann keine Depression sein. Also dafür sind diese körperlichen Symptome viel zu stark. Und irgendwann hatte ich dann den fixen Gedanken, es müsste ein Hirntumor sein. Also es hat sich dann wirklich zu einem Zwangsgedanken bei mir entwickelt. Ich war wirklich überzeugt davon, das ist mein Hauptproblem.
Und dann bist du wahrscheinlich zum Doktor gegangen, der dir gesagt hat, das ist kein Hirntumor.
Richtig. Genau. Also ich bin bei zig Ärzten gewesen, die mich alle immer wieder beruhigt haben,
ja,
dass ich nichts hätte, dass ich gesund sei. Aber das konnte ich immer nur für den Moment glauben. Also spätestens am nächsten Tag war die Angst wieder da und es ging wieder von vorne los. Also es gab eigentlich keine Beruhigung.
Wie ist denn in dieser für dich wahnsinnig schweren Zeit, also ich versuche mir jetzt immer so vorzustellen, du machst nach außen einen ruhigen Eindruck, du versorgst das Kind und innerlich ist alles super durcheinander. Wie ist denn da das Verhältnis mit deinem Mann gewesen? Also hat der das mitbekommen oder hast du das auch vor dem gut verborgen?
Ja, also mein Mann hat das natürlich schon mitbekommen, dass es mir schlecht ging. Und ja, also er hat mich immer wieder versucht auch zu unterstützen, wo es ging. Hat dann teilweise sogar nachts das Führ dann von Maya übernommen. Und es hat mir dann nochmal auch so das Gefühl gegeben, ich bin totaler Versager. Also nicht mal das Versorgen meines Kindes schaffe ich noch, obwohl ich ja den ganzen Tag zu Hause war. Vorher hatte ich immer so einen stressigen Alltag in der Redaktion. Und im Gegensatz dazu war so ein Versorgen vom Kind eigentlich, ja, so vom Kopf her eigentlich gar nicht so viel dagegen. Aber selbst das habe ich nicht geschafft. Das hat mir echt ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gemacht.
Und was war jetzt der Moment, in dem du dir dann Hilfe gesucht hast? Oder sagen wir mehr der Moment, in dem es nicht mehr weitergegangen ist?
Also so ein absoluter Tiefpunkt passierte dann bei einem Waldspaziergang, zu dem ich meinen Mann nur mit Mühe überreden konnte, weil ich an dem Tag wie wieder Angstattacken hatte und am liebsten im Bett geblieben wäre. Also wir sind zusammen dann durch den Wald mit Maya in der Babytrage gelaufen und kamen dann irgendwann an eine Aussichtsplattform. Dort haben wir dann Halt gemacht und uns da ans Geländer gelehnt. Und vor mir ging es so ungefähr 30 Meter in die Tiefe. Und ich habe dann runtergesehen und plötzlich war da so eine Stimme in meinem Kopf, die mir sagte, ich soll runterspringen. Und das hat mich geschockt. Weil ich wollte mich eigentlich nicht umbringen. Aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt wird die Lage doch ziemlich ernst und ich muss jetzt echt was machen.
Und hast du da schon an Wochenbettdepressionen gedacht oder nicht?
Nee, noch nicht. Also ich habe mir dann Hilfe gesucht in einer psychosomatischen Klinik. Da gibt es eine Institutsambulanz. Die Klinik ist auch in unserem Wohnort. Also ich hatte nicht so einen langen Fahrtweg, Gott sei Dank. Und da gab es auch Gespräche mit dem behandelnden Arzt und er meinte, er ist Erschöpfungsdepression und dass eigentlich es auch gut sei, wenn ich stationär behandelt werden würde. Das habe ich aber erstmal abgelehnt. Ja, und dann später stand aber die Diagnose Wochenbettdepression fest. Also ich war dann auf jeden Fall bereit, in die Klinik zu gehen. Und dort hat sich mein Zustand allerdings erstmal nicht gebessert. Im Gegenteil. Mein Mann hat sich damals auch beurlauben lassen, um unsere Tochter zu versorgen. Da kam ich dann öfter mit ihr besuchen. Und schon bei ihrem Anblick habe ich innerlich sofort mit Stress und Angst reagiert. Deshalb ist sie meistens auf dem Arm oder Schoß meines Mannes geblieben. Ich habe dann auch oft ihren traurigen, fragenden Blick registriert, mit dem sie mich dann ansah. Das habe ich aber nicht an mich rankommen lassen. Ja, ich hatte dort in der Klinik wöchentliche Therapiegespräche mit der Stationspsychologin, aber besser ist es mir dadurch nicht gegangen. Medikamente habe ich nach wie vor abgelehnt.
Warum?
Ja, weil ich einfach Angst hatte, dass es mir dann noch schlechter gehen würde. Angst hatte vor Nebenwirkungen. Also ja, ich hatte da einfach zu große Ängste.
Ich hätte jetzt eigentlich angenommen, dass der Moment, in dem du in die Klinik gehst, einer ist, wo man sich so ein bisschen, ja, wie erleichtert fühlt. Also ich erinnere mich an Überforderungs- und Stresszustände mit meinen Kindern, wo ich manchmal dachte, wenn ich jetzt alles hier fallen lasse und mich in eine Klinik begebe, dann haben die anderen das Problem und ich muss sozusagen mich um nichts mehr kümmern. Aber das ist ja bei dir nicht passiert. Also du warst weiterhin in diesem sehr angespannten und sehr verletzbaren Zustand in der Klinik.
Ja, das ist richtig. Also ich war zwar entlastet von der Betreuung meiner Tochter, weil das ja mein Mann übernahm, aber dennoch war die Zeit für uns als Kleinfamilie eine Belastungsprobe. Denn mein Mann war vorübergehend zwar freigestellt, aber es war auch klar, dass es nicht mehr lange weitergeht.
Also meine Ängste waren natürlich die, dass einerseits die Situation meiner Frau sich nicht in absehbarer Zeit verbessern könnte, weil ich natürlich Angst hatte um meine Frau. Und dann aber auch um meinen Job, um meine berufliche Existenz, weil ich mich hatte von der Arbeit freistellen lassen und ich wusste genau, ich kann mich nicht noch länger freistellen lassen. Das heißt, ich hätte meinen Job aufgeben müssen und das hätte uns natürlich in große finanzielle Not gebracht.
Das war für dich das Ausschlaggebende, zu sagen, du probierst es doch mit einem Medikament, weil du dachtest, okay, man kann es nicht mehr selber lösen, dann muss irgendwie eine mechanische oder vielmehr eine chemische Lösung her.
Ja, richtig. Es hat ja auch sich gezeigt, dass die Gespräche allein nichts gebracht haben. Und der Arzt war dann auch auf jeden Fall dafür, dass ich jetzt echt mal ein Medikament ausprobiere, ein Antidepressivum. Und ja, und vor allem natürlich auch die Situation eben von meinem Mann, dass im Prinzip auch schon der Job auf dem Spiel stand wegen meiner Erkrankung, all das hat auf jeden Fall dann auch in mir bewirkt, dass ich dann zu dem Versuch bereit war.
Ich bin ehrlich gesagt fast überrascht, dass man dich so lange ohne Medikamente gelassen hat. Also weil ja du so lange in dieser Anspannung und dieser Verzweiflung gelebt hast, dass dir dann niemand das sozusagen nahegelegt hat, mal eher schon das mit Medizin auszuprobieren.
Ja, es wurde mir schon nahegelegt, aber wie gesagt, ich habe mich relativ lange gewehrt, weil ich eigentlich nicht riskieren wollte, dass es mir durch ein Medikament eventuell noch schlechter gehen könnte.
Ja.
Das war so meine Angst.
Dann wusstest du ja, dass es eine Wochenbettdepression ist. Hast du denn mal geguckt, wie viele andere Frauen auf der Welt davon betroffen sind oder wie, was so die Verbreitung ist oder so?
Ja, also ich später auf jeden Fall habe ich mich, also nachdem es mir wieder besser ging, habe ich mich dann schon mal noch ein bisschen mehr erkundigt zum Krankheitsbild. Also man geht davon aus, dass etwa 10-15% aller Mütter nach der Geburt ihres Kindes an einer Wochenbettdepression erkranken.
So viele?
Es gibt ja auch so eine ganz leichte Stufe, die ja die meisten Frauen kennen, wenn sie ein Kind auf die Welt bringen, die sogenannten Heultage oder Babyblues auch genannt.
Hm.
Das geht ein paar Tage, ne? Mit Heulattacken, dann ist aber auch wieder vorbei. Das muss auf jeden Fall nicht behandelt werden. Aber eine Wochenbettdepression, die ist schon schwerwiegender. Ja? Die zeigt dann schon stärkere Symptome und dauert auch wesentlich länger und muss auch auf jeden Fall behandelt werden.
Und gab es dann irgendeinen Punkt, an dem du gemerkt hast, oh, jetzt geht es in ganz kleinen Mäuseschritten wieder bergauf?
Ja, das weiß ich noch heute. Das war der 3. September 2006. An dem Tag ging es mir so durchwachsen. Ich saß abends allein im Fernsehzimmer bis nachts und war auf jeden Fall da auch schon ganz ruhig auf Station. Alle waren da schon in ihren Betten und in der Innenstadt wurde an diesem Abend ein Event gefeiert und dazu gab es ein Feuerwerk. Und ja, ich habe mich dann ans Fenster gesetzt und habe diesem Feuerwerk am Nachthimmel zugeschaut. Und während ich dem zugeschaut habe, war da plötzlich so ein Moment, der war ganz anders als sonst. Der war irgendwie positiv. Der war so irgendwie so wie früher, als ich noch normal denken und fühlen konnte, als mein Leben noch gut war. Und da war ich total irritiert, habe mich aber gefreut. Und leider ging der Moment dann nach kurzer Zeit wieder weg. Aber der Moment kam auch wieder. In den nächsten Tagen wurde länger und ja, das war auf jeden Fall der Beginn der Besserung.
Weil du Medikamente genommen hast.
Genau. Ja, also es ging auf jeden Fall dann stetig bergauf. Also die guten Momente wurden länger, die Ängste, die Panikattacken, die Zwangsgedanken, die verschwanden langsam. Ich konnte wieder essen, schlafen, die Welt positiv sehen. Also für mich war das wie ein kleines Wunder. Ich habe mich wieder voller Energie gefühlt. Ja, das war klasse.
Nach einigen Wochen habe ich dann gemerkt, okay, es geht stetig bergauf. Und dann war auch die Angst nicht mehr so groß. Es könnte nochmal ein Rückfall kommen.
Und das war jetzt dein Mann wieder, den wir gehört haben. Also da war dann so ein bisschen insgesamt, sagen wir, wie eine Aufbruchsstimmung. Hat sich denn dadurch dann auch das Verhältnis zu deiner Tochter verbessern können?
Erstmal nicht, nee. Also das Verhältnis war nach wie vor so, dass ich immer noch keine Bindung zu meinem Kind aufbauen konnte. Ich wurde aber dann von den Ärzten, die waren da so ein bisschen erbarmungslos in mir, jeden Tag nach Hause geschickt, um den Alltag mit meinem Kind wieder zu üben. Ich musste jeden Tag da 2 Stunden mit der Maya dann verbringen. Es hat mich dann schon Überwindung gekostet, wieder mit meinem Kind konfrontiert zu sein, den 4 Wänden, wo es mir zuletzt so schlecht ging. Und ich hatte oft Momente, ja, wo ich eben Angst hatte, dass vielleicht wieder Zustände kommen könnten, die ich nicht kontrollieren kann. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt mit Maya. Und ich fand es dann auch sogar ganz schön, sie im Kinderwagen wieder spazieren zu fahren. Das konnte ich dann immer mehr genießen. Ja, und dann gab es dann doch diesen Moment, wo ich dann auch wie einen Neuanfang erlebt habe in unserer Beziehung. Und zwar war ich kurz in die Küche gegangen, als ich Maya plötzlich weinen hörte aus dem Wohnzimmer. Ich bin dann gleich zu ihr gelaufen und habe dann gesehen, dass sie sich bei ihren ersten Krabbelversuchen am Tisch gestoßen hatte. Ich habe sie dann auf den Arm genommen und getröstet und sie hat dann meine Hand umklammert und ja, während so ihr die Tränen über die Wangen kullerten, habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass mir meine Tochter doch nicht gleichgültig ist. Es war auf jeden Fall schön, endlich mal ein Gefühl für mein Kind zu haben, endlich was für sie empfinden zu können. Der Moment war so lange nicht da und jetzt war er da.
Ja, das ging sicherlich langsam. Zunächst war es so, dass mir auffiel, dass Stephanie den Alltag mit unserer Tochter viel besser bewerkstelligen konnte. Das heißt, sie konnte die Tätigkeiten wie wickeln oder Fläschchen machen, baden und so weiter, was alles dazugehört, viel besser bewerkstelligen.
Und du hast mit deinem Kind einen normalen Kontakt aufnehmen können. Bist hoffentlich, habe ich jetzt gar nicht gefragt, auch mit dem Mann zusammengeblieben?
Ja, genau.
Sauber!
Immer noch.
Sehr gut. Ich kenne jetzt natürlich nicht die Ursache für deine Wochenbettdepression, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, ne, ich hatte es ja ganz am Anfang schon mal gesagt, die Breichen-Reklame und die Pampers-Reklame, man hatte mal so eine Vorstellung von so einer pastellfarbenen Supermutter mit honigfarbenem Haar, die sich so super fein und liebevoll um ihr Kind schlängelt und so. Und man kann das in der Realität einfach nicht immer leisten. Glaubst du, dass auch so ein Druck, so eine Supermutti zu sein, dazu beigetragen hat, dass du so krank geworden bist?
Ja, ich denke schon. Also ich denke, wir leben ja heute auch in einer Leistungsgesellschaft. Und ja, gerade als Frau auch kriegt man denn ja auch gerade in so einer Situation, wenn man Mutter wird, auch nochmal mit. Mehr mit als vorher. Also wir Mütter sollen ja möglichst eben glücklich sein und für unser Kind da sein und auch die Entwicklung unseres Kindes fördern, dann werden wir wahrscheinlich auch noch dadurch verunsichert, dass wir überall so viele Erziehungsratgeber haben, ja. Ne, die uns sagen, mach ja. Das nicht, tu jenes nicht. Also das setzt uns alles in gewisser Weise unter Druck, so einem Idealbild entsprechen zu müssen, alles besonders gut machen zu müssen.
Naja, und vor allem, du sagst ja Leistungsgesellschaft, also eine Leistung kann man ja unter Umständen noch irgendwie abrufen, aber von Müttern wird verlangt, die ganze Zeit liebevoll und geduldig zu sein. Und liebevoll sein ist zum Beispiel keine Leistung. Also das muss man ja auch in sich irgendwie finden. Und da denke ich manchmal, wenn der Druck nicht so hoch wäre, dass es einem dann unter Umständen leichter fallen würde, sich da ganz hinzugeben oder auch mal ganz natürlich schlecht gelaunt zu sein zum Beispiel.
Ja, richtig. Also ich glaube, das Zugeständnis, dass es einem auch, selbst wenn man jetzt sein Wunschkind auf die Welt gebracht hat, eben, dass es einem dann trotzdem schlecht gehen kann. Also ja, das muss man sich halt erstmal so zugestehen. Und man hat ja selber eben so ein gewisses Bild von sich im Kopf, dem man ja gerne sprechen würde. Und wenn man eben merkt, oh Gott, ich kann mein Kind gar nicht lieben, und kämpfe stattdessen hier gegen Dämonen in meinem Kopf. Ja, das macht da schon wahnsinnig viel in einem.
Ja, und deine Hebamme, die fasst die Situation nochmal so zusammen.
Man hat einen enormen Anspruch. Die Medien gaukeln uns heile Welt immer wieder vor. Wenn man in der Werbung die klassisch gestylte, glückliche Mama sieht und man merkt dann an sich, dass man in den ersten Tagen überhaupt nicht glücklich ist und dass man es nicht schafft, Rouge aufzulegen und die Haare zu stylen und dass man selber eigentlich nur im Jogginganzug relativ ungepflegt durch die Wohnung huscht. Da ist nicht nur dieses Glück, das Baby ist da und das verkennen viele. Man bereitet sich zwar vor, man kauft ein tolles Kinderzimmer, man richtet schöne Zimmer ein und alles, aber auf das, was wirklich auf einen zukommt, bereitet man sich nicht vor, das will man auch eigentlich gar nicht hören. Man kennt es aber auch nicht, weil in den Familien gar nicht so viele Babys passieren. Ne? Früher waren es waren 3 bis 4 Generationen um ein Kind herum und dann hat man das selbstverständlich mitgekriegt, dass die Tante ein Baby bekommt, dass die große Schwester ein Baby bekommt, dass die Mama vielleicht selber nochmal ein Baby bekommt. Das fehlt heute den Frauen. Die haben mit ihrem eigenen ersten Baby oft den allerersten Kontakt überhaupt zu dem Thema Baby.
Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Wer nie das gesehen hat, wie Leute natürlich mit Babys umgegangen sind, wer eben nicht diesen Generationenumgang hatte oder, keine Ahnung, im engen Freundeskreis sowas gesehen hat, der ist erstmal total überfordert und steht vor so einer Wand aus Erwartungen an sich selbst. Wie hat dich persönlich diese Erfahrung verändert oder geprägt?
Also ich würde schon sagen, dass trotz allem Negativen es auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung für mich war, aus so einer schweren Depression wieder rauszufinden. Ich hätte aber auf der anderen Seite auch nie gedacht, welche Abgründe aufgrund einer Depression überhaupt möglich sind. Man ist ja auch nicht sowas vorbereitet. Andererseits kann so eine Wochendepression quasi jede werdende Mutter treffen. Dazu brauchst du ja keine bestimmte Biografie oder Vorerkrankung psychischer Natur. Erstaunlich fand ich auch, dass die Diagnose auch unter den Ärzten nicht sehr bekannt ist. Also obwohl es Wochendepression ja schon immer gegeben hat und immer geben wird.
Was würdest du Betroffenen raten wollen?
Also ich würde Betroffenen auf jeden Fall raten, sich so schnell wie möglich ärztliche Hilfe zu suchen. Denn in den meisten Fällen muss eine Wochenbettdepression medizinisch behandelt werden. Und mit der richtigen Therapie stehen die Chancen auf Heilung auf jeden Fall sehr gut.
Du hast dich da wieder rausgekämpft. Und da möchte ich dir herzlich zu gratulieren. Es ist gut, dass es geklappt hat.
Ja, danke. Freue mich auch, dass mir das noch gelungen ist damals.
Ja, und schön, dass du dabei warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es ist übrigens so, dass jede Woche unser Podcast lange und kurze Geschichten fürs Wochenende liefert. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Dir vielen Dank, Stefanie. Bis bald mal wieder.
Ja, danke. Bis bald.
Sascha Wolters, du bist mein Lieblingsgast hier bei Plus Eins. Du hast dich jetzt ein bisschen ja zurückgehalten, während wir die Geschichte von Stefanie gehört haben. Aber du warst die ganze Zeit hier und bist es noch. Du bist in der Literatur zu Hause. Nach eigener Aussage bist du ja ein Bücherfetischist. Du hast mir ein Buch geborgt, das ich aus Besorgnis, es könnte Schaden nehmen, in ein Tuch eingewickelt habe. Weil du ja gesagt hast, das muss man unbedingt sehr, sehr pfleglich behandeln. Du hast es jetzt wieder in der Hand. Siehst du irgendwelche Gebrauchsschäden, habe ich das gut behandelt, dein Buch?
Ja, aber man muss sagen, ich habe dir das nur wegen der Sendung geliehen. Ich würde dir niemals ein Buch leihen. Also.
Für mich sind Bücher Gebrauchsgegenstände, ne? Also,
Für mich nicht.
Ne, ich weiß das von dir.
Aber man kann sagen, dass dieses Buch, was ich dir geliehen habe, da geht es ja um das Agora-Theater.
Ja.
Worüber wir jetzt unter anderem auch reden wollen. Und das ist, kann man schon sagen, dass das auch eine Art Gebrauchsgegenstand für mich ist, weil ich ja für dieses Theater arbeite.
Ja, aber jetzt mal kurze Frage. Buch ist ein Gebrauchsgegenstand, ja? Ich knicke mit Vorliebe Eselsohren, wenn ich eins verborge, das besonders zerlesen aussieht. Dann bin ich stolz, weil der Beborgte dann fühlen kann, ich lese und lasse Bücher an meinem Leben teilhaben. Was ist dein Grund dafür, Bücher mit äußerster Sorgfalt zu behandeln?
Es ist aber so, dass ich natürlich sehr, sehr viele Bücher habe und lese. Und irgendwie muss es aber so sein, dass die, selbst wenn sie gelesen sind, und alle Leute, die viele Bücher haben, haben auch sehr viele Bücher, die sie nicht gelesen haben oder nur irgendwie beinahe gelesen haben oder irgendwann mal lesen wollen. Das ist einfach so. Büchersammlungen, Bibliotheken funktionieren nicht so, dass man alle liest. Und tatsächlich würde ich es auch gerne anders haben, aber irgendwie komme ich nicht davon weg, dass die Bücher quasi wie neu aussehen müssen.
Das Buch, was du mir geliehen hast, ich habe es nicht gelesen. Was ist das für ein Buch? Worum geht's da?
Das heißt Marcel Krämer und die Agora, ein Lesebuch zum Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Ist jetzt als Teil unseres Jubiläumsjahres erschienen und ist einerseits ein Lesebuch aus den Schriften dieses Theatergründers, der leider vor ungefähr 10 Jahren relativ jung verstorben ist. Und es sind aber auch Texte drin zu den jetzigen Produktionen, auch 2 zu dem Hannah-Arendt-Stück. Und deshalb hatte ich sie eigentlich geliehen, weil ich dachte, das interessiert dich vielleicht.
Wie bist du denn überhaupt an das belgische Theater gekommen?
Einer meiner besten Freunde, Felix Enslin, den kenne ich schon sehr lange. Und wenn der Name schon gefallen ist, kann man es auch gleich verraten. Also der Sohn von Gudrun Enslin und Bernhard Vesper. Hat jetzt auch 2 kleine Kinder. Und wir hatten länger keinen Kontakt und der ruft mich an und sagt, wie gut ist dein Französisch? Und er war irgendwie da in so ein belgisches Theater reingerutscht und hat eine Regie übernommen und sich dann so ein bisschen verhakt mit einem der wichtigsten Schauspieler und wollte dann, dass ich da irgendwie antanze und vermittle und auch übersetze. Natürlich bin ich so ein bisschen in dieses Theater reingerutscht, habe dies und das gemacht und habe dann gemerkt, dass die auch sehr, sehr erfolgreich Kindertheater machen.
Mhm. Du hast mitgewirkt an einer Hannah Arendt-Produktion. Also, ja. Es war sozusagen ein Hannah Arendt-Stück.
Ich habe vorher beim Diaphanes Verlag so ein bisschen gearbeitet, aber eigentlich mehr so als Buchliebhaber.
Ja.
Und die machen eigentlich Theorie, auch Literatur, Philosophie, also dieses Zeug, was ich studiert habe. Und die machen eine ganz tolle Reihe mit Philosophie für Kinder. Und das schönste Buch in der Reihe eigentlich ist das Hannah Arendt-Buch. Hannah Arendt auf der Bühne, ja, heißt es. Und ich habe dann diesem Theater vorgeschlagen, daraus ein Stück zu machen. Und der Theaterleiter, der künstlerische Leiter, der ist mittlerweile auch ein Freund, aber ich habe den damals getroffen in Berlin für eine eher geschäftliche Besprechung und habe ihm dann dieses Buch unter die Nase gehalten am Ende der Besprechung. Und der Chef dieses Theaters hat ein chronisches Nasenbluten. Also der war in jeder Besprechung einerseits der Chef, aber stand die ganze Zeit mit so verrotzten, blutigen Taschentüchern in der Ecke. Und an dem Tag, als ich mich hier mit ihm getroffen hatte, zum ersten Mal eigentlich kein Nasenbluten gehabt. Am Ende der Besprechung habe ich ihm dieses tolle Buch dann unter die Nase gehalten. Und er hat das aufgemacht und hat sofort gesehen, dass es war begeistert und sehr, sehr aufgeregt. Und so, oh, ja. Und hat in dem Moment unfassbar starkes Nasenbluten quasi in dieses, aus vor lauter Aufregung, in dieses Buch reingeblutet. Und hat mir dann auch gesagt, dass ich bitte mit niemandem darüber reden soll. Das, weil er, also tatsächlich, wenn man dieses Buch aufmacht, ist es irgendwie evident, weil es geht halt um Theater und die Agora, so wie das Theater heißt, spielt auch eine gewisse Rolle. Und dieses eigentliche Projekt mit den Kindern darüber oder mit Kindern darüber zu reden, haben wir dann in den Stückentwicklungsprozess sozusagen aufgenommen. Ich durfte dann aber, weil ich diese tolle Idee hatte, da irgendwie auch mitmachen mit einer sehr erfahrenen Regisseurin, Anja Michaelis und Felix Ernstlin.
Ihr habt das dann auf die Bühne gebracht und zwar auch nach dem, was die Kinder euch erzählt haben.
Mhm.
Und dann habt ihr einen sehr renommierten Theaterpreis auch noch gewonnen in Belgien damit.
Genau. Also vielleicht sollte man, das ist eine Frage, die du jetzt nicht gestellt hast, die kommt aber immer. Das ist Theater für Kinder, aber nicht mit Kindern. Also die Kinder spielen selber keine Rollen. Das liegt einfach daran, dass es ein professionelles Theater ist und man tingelt dann so rum.
Ja.
Also diese, man lädt sich ein, man wird auf Festivals eingeladen. Also zum Beispiel dieses Stück jetzt ist schon in der Comedia in Köln, verschiedenen Orten in Deutschland, bei den Hannah-Arendt-Tagen. Also in Berlin hat es leider noch nicht, haben wir es noch nicht aufführen können. Aber Liechtenstein, Österreich, Luxemburg, Belgien.
Das wollen wir so nicht hinnehmen, sehr geehrte Theaterschaffende und Innen. Sie haben ganz genau gehört, was das für ein gutes Projekt ist. Ich, Caro Corneli, akzeptiere nicht, dass es in Berlin noch keine Einladung für dieses Stück gegeben hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Lieblingsgast bei Plus Eins ist Sascha Wolters.
Ich habe natürlich gehört, dass jeder Gast, den du hast, immer dein Lieblingsgast ist. Aber das macht mir nichts aus.
Ich freue mich, dass du hier warst. Wirklich, hat mich gefreut.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und ich verabschiede mich auch bei Ihnen allen aus der heutigen Ausgabe von Plus Eins. Oh, muss Schluss machen, wird zu teuer. Deine Caro.